Wir sind in Hebräer Kapitel 2 stehen geblieben. Hebräer Kapitel 2, dieses Kapitel, das uns die Notwendigkeit der Menschwerdung und des Leidens und Sterbens des Messias erörtert. Wir haben um uns auf den Inhalt des Kapitels vorzubereiten, am Vormittag bereits die Punkte gemerkt, aufgeschrieben, die in diesem Kapitel behandelt werden. Und wir haben gesehen, es handelt sich um folgende Wahrheiten. Gott hat verfügt, dass der Mensch über die ganze Schöpfung herrschen solle. Die ganze Schöpfung soll den Menschen untertan sein. Das steht in den Versen 5 bis 8. Es wird mit einem alttestamentlichen Zitat belegt. Dann wird vermerkt, zweitens, dass dem Menschen die Schöpfung aber noch nicht untertan ist. Das ist ja offenkundig. Wir müssten ja blind sein, wollten wir es anders behaupten. Dann drittens sagt dann der Apostel, dass wir aber einen Menschen sehen, dem ist schon alles untertan. Der ist jetzt schon erhöht und alles ist ihm unterworfen. Wir sehen den Menschen Jesus. Dann wird uns als viertes gesagt, Jesus musste darum Mensch werden und leiden und sterben, um den Menschen, der in Sünde gefallen war, zu befreien und um ihn seiner wahren Bestimmung zuzuführen. So kommt also durch die Menschwerdung, durch das Leiden, Sterben und Auferstehen Jesu, dieses einen Menschen Jesus, eine ganze erlöste Menschheit zu seiner Bestimmung, nämlich zu herrschen über die ganze Schöpfung. Ja, jetzt lesen wir diese Verse in Hebräer Kapitel 2. Wir lesen die Verse 5 bis 18. Denn nicht Engeln hat er unterworfen den zukünftigen Erdkreis, von welchem wir reden. Es hat aber irgendwo jemand bezeugt und gesagt, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, oder des Menschen Sohn, das du auf ihn siehst. Du hast ihn ein wenig unter die Engel erniedrigt. Mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt und ihn gesetzt über die Werke deiner Hände. Du hast alles seinen Füßen unterworfen. Denn indem er ihm alles unterworfen hat, hat er nichts gelassen, das ihm nicht unterworfen wäre. Soweit also die Schöpfungsbestimmung des Menschen. Dann geht's weiter. Jetzt aber sehen wir ihm noch nicht alles unterworfen. Wir sehen aber Jesus, der ein wenig unter die Engel wegen des Leidens des Todes erniedrigt war, mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt, so dass er durch Gottes Gnade für alles den Tod schmeckte. Denn es geziemte ihm, um deswillen alle Dinge und durch den alle Dinge sind, indem er viele Söhne zur Herrlichkeit brachte, den Anführer ihrer Errettung durch Leiden vollkommen zu machen. Denn sowohl der, welcher heiligt, als auch die, welche geheiligt werden, sind alle von einem. Um welcher Ursache willen er sich nicht schämt, sie Brüder zu nennen, indem er spricht, ich will deinen Namen kundtun meinen Brüdern. Inmitten der Versammlung will ich dir Lob singen. Und wiederum, ich will mein Vertrauen auf ihn setzen. Und wiederum, siehe ich und die Kinder, die Gott mir gegeben hat. Weil nun die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind, hat auch er gleicherweise an denselben teilgenommen, auf dass er durch den Tod den zunichte machte, der die Macht des Todes hat, das ist den Teufel. Und alle die Befreite, welche durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch der Knechtschaft unterworfen waren. Denn er nimmt sich für wahr nicht der Engel an, sondern des Samens Abrahams nimmt er sich an. Daher musste er in allem den Brüdern gleich werden, auf dass er in den Sachen mit Gott ein barmherziger und treuer hoher Priester werden möchte, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht wurde, vermag er denen zu helfen, die versucht werden. Ja, jetzt gehen wir durch diese einzelnen Abschnitte hindurch, versuchen also bis 5:30 durch dieses Kapitel zu gehen. Ja, es ist viel von Engeln gesprochen worden in Kapitel 1. Es wird noch einiges von Engeln gesagt. Jetzt wird hier in Vers 5 vermerkt, Kapitel 2, Vers 5. Denn nicht Engeln hat er unterworfen den zukünftigen Erdkreis. Gott hat nicht die Erde, diese Schöpfung, Himmel und Erde, den Engeln unterstellt. Nein, sondern dem Menschen. Das ist Schöpfungsbestimmung des Menschen. Das hat Gott so verordnet. Und dann zitiert der Autor als Beleg einen Psalm, den Psalm 8. Im Psalm 8 wird tatsächlich diese Frage gestellt, was ist der Mensch, dass du überhaupt an ihn denkst, der Menschensohn, dass du auf ihn siehst? Denn du hast ihn ein wenig unter die Engel erniedrigt. Ja, Gott schuf den Menschen als ein Wesen, das teils Geist war, wie die Engel. Die Engel sind reine Geistwesen. Aber teils war der Mensch auch, was den Leib betrifft, wie die Tiere. Aus dem gleichen Staub erschaffen wie die Tiere. Also der Mensch hat eine materielle Seite und eine geistliche Seite. Die Engel waren rein Geist. Und in dem Sinn waren die Menschen ein wenig niedriger als die Engel durch die Schaffung, durch die Schöpfung. Aber diesen Menschen hatte Gott dazu bestimmt, dass er über diese Erde herrschen solle. Du hast ihn gesetzt über die Werke deiner Hände. Hebräer 2, Vers 7. Alles hast du seinen Füßen unterworfen. Nun, der Psalmist hat nicht einfach aus seinem Herzen heraus irgendetwas fantasiert oder aus den Fingern gesogen, sondern er hat etwas gesagt, was er aufgrund des 1. Mosebuches wusste. In 1. Mose 1, im Vers 26, da steht das auch so. 1. Mose 1, Vers 26. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, in unserem Bild, nach unserem Gleichnis. Und sie sollen herrschen über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alles Gewürm, das sich auf der Erde regt. Also sie sollen herrschen. Das war von Gott so bestimmt. Aber dann ist offensichtlich irgendetwas dazwischen gekommen. So dass der Schreiber, dann der Apostel in Hebräer 2 im Vers 8 sagt, jetzt sehen wir ihm noch nicht alles unterworfen. Wir sehen vielmehr, dass der Mensch ein Knecht geworden ist. Er ist ein Gebundener geworden. Gebunden an die Sünde, gebunden an den Tod, unterworfen diesen Mächten und Kräften, die die ganze Schöpfung niederreißen. Ja, Herbst jetzt, die Blätter fallen. Tod ist in der Schöpfung. Und wir werden auch nicht jünger. Ich habe hier gestern hier jemanden gesehen, habe ich viele Jahre nicht gesehen und ich sagte, er sei so silbrig geworden. Ja, ein ganz edles, silbriges Haupt. Und er sagte mir dann, und du hast weniger Haare. Ja, so ist es. Ja, der Tod frisst an uns. Macht uns älter, macht uns runzlig, macht uns krumm und am Ende legt er uns flach. Also es ist ganz offenkundig, dem Menschen ist nicht alles unterworfen. Irgendetwas ist dazwischen gekommen, irgendeine Katastrophe hat das zerstört und wir wissen es, das wussten auch die Leser dieses Briefes, der Mensch ist in die Sünde gegangen. Und seither ist er dem Tod unterworfen. Die Sünde kam in die Schöpfung und mit der Sünde der Tod und alle sterben, weil sie alle gesündigt haben, sagt Paulus in Römer 5, Verse 12 und folgende. Dann aber fährt hier der Apostel fort und sagt, wir sehen aber Jesus. Und beachten wir, er sagt nicht, wir sehen Christus, er sagt auch nicht, wir sehen den Sohn Gottes, er sagt, wir sehen Jesus. Das ist sein menschlicher Name. Er bekam diesen Namen von seinen Eltern, gewiss, auf Weisung des Engels hin, bekam er diesen Namen. Und das war ein in Israel recht gebräuchlicher Rufname. In Israel hießen Knaben und Männer recht häufig so. Jeshua oder Josua oder eben, so wie wir es aufgrund des griechischen Neuen Testaments sagen, Jesus. Und diesen einen Menschen sehen wir. Dem ist alles unterworfen. Er ist erhöht. Er ist mit Ehre und Herrlichkeit gekrönt. Alles ist ihm zu Füßen gelegt. Diesen einen Menschen sehen wir. Und zwar heißt er eben, Jesus, es ist ein Mensch. Und jetzt verstehen wir im Folgenden, warum der Messias leiden musste. Nein, er litt nicht, weil er selber Sünde an sich hatte. Er musste nicht für eigenes Vergehen, büßen, gestraft werden und sterben, denn er war rein, heilig, sündlos. Nein, er tat es, um Menschen, die in die Sünde und damit in die Schande gegangen waren, zur Herrlichkeit zu bringen. Er ist der erste der Menschen, der in diese Herrlichkeit eingegangen ist, durch Leiden, durch stellvertretendes Leiden und Sterben für eine schuldige Menschheit. Und so bringt der Vers 10 viele Söhne zur Herrlichkeit. Es musste darum sein, das Leiden und Sterben des Messias, um den Menschen seiner wahren Bestimmung zuzuführen. Ja, er war bereit für eine kurze Zeit, Hebräer 2, Vers 9, wir sehen Jesus, der ein wenig unter die Engel, dieses ein wenig, dieses griechische, oligonti, kann man auch übersetzen, ein weniges, oder für kurze Zeit, also wenig im zeitlichen Sinn. Er war eine kurze Zeit unter die Engel erniedrigt, nämlich dort, wo er unsere Sünde auf sich nahm. Denn vorher, wir lesen ja in Markus 1, dass die Engel kamen und ihm dienten. Also er war nicht seiner Menschwerdung wegen unter die Engel erniedrigt, aber er war für diese kurze Zeit, wo er unsere Sünde auf sich nahm. Dort wurde er unter die Engel erniedrigt, wegen des Leidens des Todes. Und er hat durch Gottes Gnade für alles oder für alle den Tod geschmeckt. Gottes Gnade. Es war Gottes Wille. Es war Gottes guter Heilswille, weil Gott eine verlorene Menschheit retten wollte. Darum hat der Messias den Tod geschmeckt. Das war Gottes Wille. Und er, der Messias, tat es freiwillig. Er hat den Willen Gottes freiwillig ausgeführt. Er war nicht das unglückliche Opfer einer Verschwörung, sondern die, die sich gegen ihn verschworen und die meinten, sie hätten ihn jetzt in die Falle gelockt und jetzt seien sie ihn los, die wussten gar nicht, dass sie mit ihrer Sünde und mit ihrer Bosheit trotz allem Gottes Rat ausführten. Sie taten das, wovon die Schrift sagte, dass es geschehen müsse, dass nämlich der Christus leiden und sterben müsse. Und Petrus sagt das in der Pfingstpredigt ganz deutlich: Als ihr Jesus von Nazareth ans Kreuz schlugt, habt ihr Gottes Heilsrat ausgeführt. Es war also nicht ein Unglück. Lesen wir diese Stelle aus der Pfingstpredigt des Apostels Petrus, Apostelgeschichte 2, Verse 22 und 23. Apostelgeschichte 2, Verse 22 und 23. Männer von Israel, hört diese Worte. Jesus, der Nazaräer, einen Mann von Gott an euch erwiesen durch mächtige Taten und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte tat, wie ihr selbst wisst, diesen übergeben nach dem bestimmten Ratschluss und nach Vorkenntnis Gottes. Habt ihr durch die Hand von Gesetzlosen ans Kreuz geheftet und umgebracht. Es war Gottes Rat, Gottes Heilsrat, der hier geschah. Ja, das ist hier das erste Mal, dass das Wort Gnade im Hebräerbrief verwendet wird. Der hat durch Gottes Gnade den Tod geschmeckt. Das war Gottes Heilswille, dass er stellvertretend für Schuldige ihre Schuld auf sich nahm, die Strafe trug, um sie so zu befreien und sie zur Herrlichkeit zu bringen. Es gab gewiss einige Juden, denen war das ein wenig peinlich, als sie daran dachten, und vielleicht waren sie auch unsicher, als dann andere sie fragten, Juden, die waren jetzt zum Glauben gekommen, an Jesus als den Messias, und dann fragten andere Juden, wenn er der Messias ist, warum ist er so geendet? Dann haben sie vielleicht gesagt, ja, aber Gott hat ihn auch verweckt und er ist jetzt erhöht. Ja, ja, aber das Leiden und diese Schande, ein Verbrecher am Kreuz. Vielleicht war das einigen schwierig zu erklären, vielleicht auch ein wenig peinlich. Denn wir sollten bedenken, das Kreuz, das war ja nicht eine Zierde, so ein gülden Gerät, so wie wir es uns denken, oder wie wir es uns um den Hals hängen. Sondern das war ein Hinrichtungsgerät. Das wäre so, wenn man heute sagen würde, euer Erlöser da, am elektrischen Stuhl ist er geendet, ein schönes Ende. So hat man Verbrecher hingerichtet, öffentlich. Aber hier lernten sie, dass das Leiden und Sterben des Messias, ja, das war ja Gottes Rat. Und so werden sie angefangen haben, sich des Kreuzes Christi zu rühmen, so wie es Paulus tat. Er sagt das im Galaterbrief. Von mir sei es ferne, mich irgendeiner anderen Sache zu rühmen, als des Kreuzes Christi. Sein Tod, dort am Kreuz, dessen will ich mich rühmen. Galater 6, 14. Von mir sei es ferne, mich zu rühmen als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus. Der Herr der Herrlichkeit, dort hing er, zur Sünde gemacht, auch um meinetwillen. Dort trug er meine Schuld. Dort bezahlte er für meine Schuld. Das ist der Weg, den Gott bestimmt hatte und den er ging, willig ging, um dich mich, die wir an ihn glauben, zu erlösen und zur Herrlichkeit zu bringen. Welch Wunder! Und deswegen beten wir ihn ja an, deswegen rühmen wir ihn ja, deswegen rühmen wir uns des Kreuzes. Und dann steht hier im Vers 11, der, welcher heiligt und die, welche geheiligt werden, sind alle von einem. Und um dieser Ursache willen schämt er sich nicht, sie Brüder zu nennen. Ja, Christus schämt sich nicht, uns Brüder zu nennen, weil wir als seine Erlösten von einem sind. In welchem Sinn sind wir von einem? Was heißt das? Wir sind, die Erlösten sind von einem, zusammen mit Jesus, dem Sohn Gottes. In welcher Weise? In seinem Sterben, wir sind mit ihm eins gemacht. Ja, Paulus spricht davon im Römerbrief. Wie könnten wir es auch sagen? Richard, ja. Durch den Heiligen Geist, durch die Wiedergeburt, Matthias. Ja, er ist das Haupt, wir sind die Glieder. Nun, hier verwendet ja der Schreiber eine ganz bestimmte Sprache. Wie werden die Erlösten genannt? Vers 11. Bitte? Heilige? Söhne? Ja, im Vers 10 Söhne und im Vers 11 Brüder. Brüder? Also wir werden hier als Brüder des Christus bezeichnet. In welchem Sinn sind wir also von einem? Bitte? Ja, wir haben den gleichen Vater. Christus ist der Sohn Gottes und durch die Wiedergeburt, durch den Heiligen Geist, sind wir gezeugt vom Vater Jesu Christi. Sein Leben ist unser Leben, seine Natur ist unsere Natur und darum schämt er sich nicht, uns Brüder zu nennen. Manchmal verwundern wir uns darüber, aber so richtig die Tragweite können wir nicht fassen, dass er uns so nennt und sich nicht schämt, uns so zu nennen. Wir schämen uns ja manchmal für andere Leute. Manchmal schämt man sich auch für Familienangehörige. Passiert auch manchmal. Wenn man einen Bruder oder eine Schwester hat, die gewisse Dinge getan hat, dann schämt man sich, ihn Bruder zu nennen. Der Herr schämt sich nicht, uns Brüder zu nennen. Das ist unbegreiflich. Wir tun ja allerhand, dass ihm nicht immer zur Ehre ist. Doch schämt er sich nicht, uns seine Brüder zu nennen, weil er uns erlöst hat, für uns bezahlt hat und weil sein Vater uns sein Leben, seine Natur gegeben hat durch die Wiedergeburt. Vielleicht haben sich hier einige Hebräer dann geschämt, als sie daran dachten, er schämt sich nicht, uns Brüder zu nennen, und wir schämen uns vor den Juden zu bekennen, wir glauben an Jesus, er ist unser Herr. Vielleicht haben sich einige Hebräer jetzt geschämt. Und vielleicht schämen wir uns auch, wenn wir bedenken, wie häufig es vorkommt, dass wir uns des Herrn schämen. Er schämt sich unser nicht. Und er hätte ja, wenn schon, mehr Grund, sich unser zu schämen. Aber wir haben keinen Grund, uns Jesu, unseres Herrn, zu schämen. Doch tun wir es manchmal. Wir sind wirklich verkehrt. Das ist wirklich ganz verkehrt. Ja, Matthias. Ja, ja. Das Leben Christi ist unser Leben. Ja, können wir das belegen, biblisch? Dass das Leben Christi ist auch unser Leben. Ja. Johannes Evangelium, an welche Stelle denkst du? denen gab Gott das Recht, ja, Gottes Kinder zu heißen. Sie sind aus Gott geboren, von Gott gezeugt. Johannes 1, 12 und 13. Und diesen Ausdruck, Christus ist unser Leben. Er ist unser Leben. Sein Leben ist unser Leben. Kolosser 3, Vers 4. Christus unser Leben. Kolosser 3, 3. Ihr seid gestorben. Euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Unser Leben ist in Christus verborgen. Ja, Christus selbst ist unser Leben. Kolosser 3, 4. Wenn Christus unser Leben geoffenbart wird. Weil wir Söhne sind, weil wir Kinder Gottes sind, darum schämt sich Jesus nicht, uns Brüder zu nennen. Ja, der Apostel findet sogar einen alttestamentlichen Beleg dafür. Er zitiert aus dem Psalm 22. Ich will deinen Namen kundtun meinen Brüdern. Inmitten der Gemeinde will ich dir Lob singen. Erinnert uns das an eine Stelle aus den Evangelien? Nach Tod und Auferstehung des Herrn? Nachdem er sein Werk vollbracht hat? Ja, richtig. Dort sagt doch der auferstandene Herr, er sagt das doch Maria Magdalena, gehe und sage zu meinen Brüdern, ich fahre auf zu meinem Gott und eurem Gott, zu meinem Vater und eurem Vater. Also sein Vater ist unser Vater. Darum nennt er uns seine Brüder. Nun, das ist griechische und auch hebräische Redensart. Auf Deutsch würde man sagen Geschwister. Also das Wort, das hebräische Achim oder das griechische Adelphoi, das beinhaltet auch Schwestern. Brüder und Schwestern, und auf Deutsch wäre das Geschwister. Ja. Ja, ja, ganz richtig. Ja, aber, ja. Er spricht gewissermaßen schon von denen, die dann seine Brüder und seine Schwestern sein würden. Nämlich die, die den Willen des Vaters, seines Vaters tun. Das ist Matthäus 12, Verse 48 bis 50. Matthäus 12, 48 bis 50. Er antwortete und sprach zu dem, der ihm das sagte, wer ist meine Mutter, wer sind meine Brüder? Und er streckte seine Hand aus über seine Jünger und sprach, siehe da, meine Mutter und meine Brüder, denn wer irgend den Willen meines Vaters tun wird, der in den Himmeln ist, derselbe ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Und wie können wir für die Zeit, da das Evangelium der Gnade Gottes verkündigt wird, das ganz präzis umschreiben. Was heißt den Willen des Vaters tun, jetzt, für uns? An Jesus Christus glauben. Wer an Jesus Christus glaubt, das ist Gottes Wille. Dass alle an ihn glauben. Und wer an ihn glaubt, er wird dann tatsächlich wie ein Familienangehöriger. Ja, er wird ein Familienangehöriger der Familie Gottes. Gott der Vater, Gott der Sohn und die vielen Kinder, die aus Gott geboren sind, die Gott zum Vater haben. Stelle dich vorhin erwähnte nach der Auferstehung, die sollten wir auch noch aufschlagen. Johannes 20, Johannes 20, Vers 17, Johannes 20, Vers 17. Jesus spricht zu ihr, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sprich zu ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater und zu meinem Gott und eurem Gott. Und dort hat er den Namen seines Gottes seinen Brüdern verkündig. Ich will deinen Namen kundtun meinen Brüdern. Und Vers 13, siehe ich und die Kinder, die Gott mir gegeben hat. Gott hat seinem Sohn all die gegeben, die er durch sein Blut erlöst hat. Das sind die Kinder, die hier genannt sind. Kinder Gottes. Und jetzt wird noch einmal erklärt und von einer etwas anderen Seite noch einmal begründet. Vers 14. Weil nun die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind, also weil die Kinder Fleisch und Blut haben, hat auch er gleicherweise an denselben teilgenommen. Darum wurde er auch Mensch, nahm die Gestalt von Menschen an, nahm Fleisch und Blut an. Und wozu tat er das? Damit er durch den Tod, jetzt wieder der Tod, der Tod musste sein. Warum musste der Tod sein? Damit er durch den Tod den zunichte machte, der die Macht des Todes hat, das ist den Teufel. Ja, er musste die Macht des Teufels brechen. Der Satan hatte Macht über uns. Warum hat der Satan Macht über die Menschen? Weil der Mensch gefallen ist. Ja, weil der Mensch in die Sünde gegangen ist. So hat er sich unter die Macht des Urhebers der Sünde begeben, unter die Macht Satans. Und der Lohn der Sünde ist der Tod. Und darum musste der Tod des Messias geschehen. Er musste bezahlen. Er musste den Lohn der Sünde bezahlen. Ganz und voll. Und so hat er durch den Tod die Macht des Teufels über uns gebrochen. So hat er alle die befreit, die durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch der Knechtschaft unterworfen waren. Knechtschaft. Die Sünde hielt uns in Knechtschaft, der Tod hielt uns in Knechtschaft. Hier steht die Todesfurcht. Nun, die Todesfurcht, die ist uns ja meistens nicht so gegenwärtig. Vor allem dann nicht, wenn ein schöner, sonniger Frühlingsnachmittag ist und wenn man mit der Geliebten am Arm unter blühenden Kirschbäumen spaziert und die Vögel zwitschern. Aber wenn der Tod uns in die Augen starrt, dann haben alle Menschen Angst, alle. Und ich habe das hier vielleicht schon mal gesagt, Woody Allen ist ja ein ziemlich kauziger Kerl, ein kauziger Zeitgenosse. Und in einem Interview fragt man ihn einmal, Mr. Allen, haben Sie Angst vor dem Tod? Und dann sagt er, nein, nicht, dass ich Angst vor dem Tod habe, ich will nur nicht dabei sein, wenn es passiert. Und damit hat er eigentlich gezeigt, dass er sehr genau weiß, wir haben eigentlich alle Angst davor, aber die Sache ist uns so weit weg und darum sagen wir das so schön, wir hätten keine Angst davor. Nein, das ist eine Wirklichkeit, die uns erst dann ergreift, eben, wenn wir drinstehen. Und der Tod ist ein Feind. Das sagt uns 1. Korinther 15. Der Tod ist der letzte Feind, den Jesus wegtun wird. Er wird ihn noch ganz wegtun, dass kein Tod mehr sein wird in der Schöpfung. 1. Korinther 15, da steht, dass im Vers 26 der letzte Feind, der weggetan wird, ist der Tod. Aber für den, der an Jesus Christus glaubt, hat der Tod seine wirklichen Schrecken und seinen Stachel und vor allem seine Macht verloren. Wir müssen zwar sterben, den leiblichen Tod, den müssen wir sterben. Da müssen wir den Lohn der Sünde auch beziehen. Lohn bezieht man ja für ehrlich geleistete Arbeit. Und wir haben alle ehrlich gearbeitet in der Sünde. Wir haben es verdient. Und für diese Leistung bekommen wir am Ende den Tod, den leiblichen Tod. Aber durch seinen Tod hat der Herr uns von den ewigen Folgen der Sünde und damit vom ewigen Tod befreit. Welche Befreiung? Welche Befreiung? Und er wird uns einführen in eine Schöpfung. Er wird einen neuen Himmel, eine neue Erde erschaffen, wo kein Tod mehr sein wird. Und auch kein Weh, kein Jammer, kein Kummer, keine Tränen. Aber dazu musste er selbst den Tod erleiden. Er musste für uns alle bezahlen. Es war also auch daher notwendig, sein Tod musste sein, um uns von der Macht der Sünde, des Satans und des Todes zu befreien. Und dann wird im Vers 16 wieder gesagt, denn er nimmt sich für wahr nicht der Engel an. Wieder von Engeln die Rede. Im Vers 5 stand, Gott hat nicht Engeln die Erde unterworfen. Und dann Vers 16, er nimmt sich nicht der Engel an. Für Engel gibt es keine Erlösung. Es hat nicht ein Engel für die Schuld der gefallenen Engel bezahlt. Es hat ein Mensch für die Schuld der gefallenen Menschen bezahlt. Und so beweist Gott, dass er sich der Menschen annimmt. In Christus wurde er Mensch, um für Menschen zu bezahlen. Vers 17 drückt es noch einmal aus, diese Grundwahrheit, jetzt wieder von einer anderen Seite. Er musste in allem den Brüdern gleich werden. Er musste all denen gleich werden, die er erlösen sollte. Das sind die Brüder. Um in den Sachen mit Gott ein barmherziger und treuer hoher Priester werden zu können. Ah ja, wir haben ja einen Priester, das wussten die Juden. Und dieser Priester hat etwas zu tun mit den Sünden des Volkes. Und er muss ja opfern wegen der Sünden des Volkes. Hier ging es aber darum, dass jemand ein für alle Mal, für alle Schuld und alle Sünden bezahlte. Und darum musste er werden, wie die Menschen, die er erlösen sollte. Er musste in allem den Brüdern gleich werden, in allem Mensch werden. Von einer Jungfrau geboren, hat ein menschliches Leben gelebt, 30 Jahre lang. Ein sündloses Leben, ein vollkommenes Leben und hat dann dieses Leben mit diesem Leben für unsere Schuld bezahlt. Um ein treuer hoher Priester zu werden, um die Sünden des Volkes zu sühnen, für die Sünden zu bezahlen, für jede. Er hat für jede unserer Sünden bezahlt, für jede. Und dann heißt im Vers 18 zum Schluss des Kapitels, und hier bereitet der Apostel einen neuen Gedanken vor. Der hohe Priester hat zuerst einmal für unsere Sünden bezahlt und nachher tut er nämlich noch mehr. Und davon wird der Apostel dann sehr ausführlich reden, dass er, der als hoher Priester einmal für unsere Sünden bezahlte, selber das Opfer stellte, dass er jetzt immer da lebt und dass er jetzt uns beständig zu Hilfe kommt. Denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht wurde, vermag er denen zu helfen, die versucht werden. Und das ist ein weiterer Grund, warum er Mensch werden sollte. Ja, manchmal sind wir ja versucht zu denken, uns geht's dreckig hier unten und das Leben ist eine Bürde. Wir müssen uns durchschlagen, durchkämpfen, erleben Enttäuschungen, Rückschläge, Verluste, Schmerz. Und dann sind wir manchmal versucht zu denken, was weiß Gott davon, wie uns zumute ist? Er weiß ja gar nicht, wie das ist, als Mensch hier hindurch zu müssen, durch diese Welt. Doch er weiß es, Und er weiß es nicht nur als der Allwissende, der es mit seinem Wissen und Denken erfasst, sondern er ist unter uns gewesen. Er hat selbst alles durchlitten. Er ist in allem versucht worden. Vers 18. Er weiß, was es heißt, Kummer zu haben, Schmerz zu haben. Er weiß, was es heißt, von anderen missverstanden zu werden. Er weiß, was es heißt, sogar von anderen schlecht gemacht zu werden. Er weiß, was es heißt, wenn Leute schlecht über einen reden und hinter dem Rücken gegen einen ihre bösen Pläne schmieden. Er weiß alles. Er hat das selber an sich erfahren. Er ist da hindurch. Und dann hat er noch Dinge erlitten, die wir gar nicht erleiden können. Als Mensch hat er Tiefen des Leidens durchgemacht, die wir gar nicht ahnen können. Ja, er weiß wirklich, was es heißt, als Mensch durch diese Welt hindurch, wo die Sünde ist, wo der Tod ist. Er weiß, was das heißt. Und worin er selber gelitten hat, als er versucht wurde, kann er denen helfen, die versucht werden. Wir wissen, dass er uns auch versteht, wenn wir selber versucht werden, wenn wir Kummer haben, wenn wir traurig sind. Er weiß, was es heißt. Und wir können es ihm sagen. Und er redet dann zu uns. Und er tröstet uns. Und er stärkt uns. Und er stärkt uns im Glauben. Ich erinnere mich sehr gut an ein Gespräch mit einem Familienvater. Ich hatte ihn etliche Jahre nicht gesehen. Dann traf ich ihn wieder. Und dann erzählt man natürlich, wie es so geht, was man so erlebt hat, wie es in der Familie geht. Und dann hat er erzählt, dass er mit einem Sohn ganz große Schwierigkeiten hatte. Ein Sohn von ihm wurde wirklich kriminell und hat dann Dinge getan, das hat ihn als Vater so, natürlich auch die Mutter, aber ich redete mit dem Vater, darum hat er von sich erzählt, das hat ihn so geplagt, so gequält. Und wie er so darüber nachdachte und betete, dann hat er auch dem Herrn gesagt, du hast ja keine Ahnung, wie das ist, einen Sohn zu haben, der sich so benimmt. Auch das kennt Gott. Und dann hat Gott ihn mit einem Mal daran erinnert, so weiß ich nicht, wie das ist, Söhne zu haben, die nachher ganz krumm werden. Ja, die Bibel nennt ja auch Adam einen Sohn Gottes. Im Lukas-Evangelium. Und so war der Mensch durch die Schöpfung. Er war ein Sohn Gottes. Und Gott weiß, was es heißt, dann einen Sohn zu haben, ganz krumm wird, der sich gegen ihn stellt, ganz verdreht wird, sich von ihm abwendet. Gott weiß, was es heißt. Er kann wirklich mitempfinden. Ja, wir haben einen lebendigen Gott. Wir haben als Christen nicht ein Glaubenssystem, einfach ein schlaues, geschicktes oder erhabenes Konzept. Nein, es ist ein lebendiger Gott. Ein Gott und Vater. Ein Gott, der seinen Sohn gegeben hat. Ein lebendiger Herr, der hier in dieser Welt war, der hier gelebt hat. Der für uns in den Tod ging. Der jetzt lebt. Der uns kennt. Der uns hilft. Ja, das ist ja das Wunderbare. Wir haben einen lebendigen Herrn. Jemanden, der Gott ist. Wie das Kapitel 1 sagt, wahrer Gott, ewiger Gott, allmächtiger, Herrscher, Schöpfer und der gleichzeitig Mensch ist, Mensch wurde, alles durchlitt, alles für uns getan hat. Ja, näher kann uns Gott nicht kommen. Das ist unser Herr, das ist unser Gott. Und dieses Herrn, dieses Retters, dieses unseres Gottes rühmen wir uns. Gut, morgen Fortsetzung.